und gute Gemeinschaft miteinander haben können und dass auch David Wilkerson hier ist. Und sein Thema ist ja, dass wir Leidenschaft für Jesus Christus haben. Und in dem Sinne ist auch das Seminar heute Nachmittag, denn manche haben sich gewundert, ob das irgendwas Außergewöhnliches sei, wenn da jemand so ein komisches Wort wie Theopathie verwendet. Das heißt ganz einfach, dass wir Leidenschaft haben für Gott. Darf ich mal sehen, wer hat Leidenschaft für Gott heute? Ich hoffe, dass wir nach dem Seminar vielleicht noch ein bisschen mehr drauf haben. Und ich möchte vielleicht ganz einfach beginnen mit Gebet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Wir danken dir auch für das Vorrecht, dass David Wilkerson mit uns hier ist in Deutschland. Und wir haben uns schon über die Tage mit ihm gefreut und wir bitten dich, dass du weiter noch, was er zu sagen hat, in unseren Herzen vertiefst. Und wir bitten ganz besonders, Herr, dass du uns Leidenschaft schenkst für dich, Herr Jesus. Herr, denn unser Land wird angesteckt werden durch leidenschaftliches Christentum, Herr Jesus. Herr, bring uns raus aus unserer Lethargie, Herr. Bring uns raus aus unserer Indifferenz, Herr Jesus. Und lass uns leidenschaftlich für dich leben, Herr. Darum bitten wir dich in diesen Tagen. Amen. Mein Name ist Paul Schmidtgall, ich unterrichte am Europäischen Bibelseminar. Ich bin schon ein bisschen alt und nicht mehr so leidenschaftlich. Deshalb habe ich mitgebracht zwei junge Studenten, den Civko aus Bulgarien und den Benjamin aus der Schweiz. Und die werden zwischendurch das ein bisschen auflockern und die Leidenschaft rüberbringen. Steht doch mal auf, dass wir euch sehen. Es ist so, als wir gesprochen haben in der Leiterschaft des FFP, dass Bruder Wilkerson kommt und er spricht über das leidenschaftliche Christsein, dann ist mir sofort das Stichwort Theopathie eingefallen, nämlich ein Begriff aus der pfingstlichen Spiritualität. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte man so ein bisschen das umreißen, auch von theologischen her, was der Bruder Wilkerson hier macht. So, ich bin überrascht, dass da so viele Leute gekommen sind. Ich dachte, vielleicht sind wir da so 10 Theologen unter uns, die sich da ein bisschen drüber unterhalten, was das jetzt bedeutet. Aber ich verstehe es, wenn es euch vielleicht nicht so sehr interessiert mit der Zeit und ihr müsst ein bisschen früher gehen. Aber ich habe dann doch den Civko auch mitgebracht und am Schluss wollen wir ein bisschen die Theopathie einüben, so ein bisschen miteinander beten. So, ich schaue, dass ich nicht zu lang mache und dann das Praktische, da sind wir dann wieder da. Wer geht, kommt wieder zurück, vielleicht in so einer Stunde, da sind wir dann bei der praktischen Theopathie. Jemand hat mich gefragt, was man da macht bei der Theopathie. Ich habe gesagt, man braucht einen Studenten aus Bulgarien mit einer guten Gitarre und einen Studenten aus Korea mit Chio und dann hat man schon Theopathie. Okay. So, ich möchte vielleicht eine Stunde ein paar Dinge zu dem Thema sagen, aber dann hinterher wollen wir auch ein bisschen uns Zeit nehmen und möchten den Herrn anbeten, denn ich denke, wir sind hier ein paar Tage zusammen und alle haben auch viel zu tun und das ist gut, wenn man so ein bisschen auch wirklich sich Zeit nehmen kann für Gott. In der VEF, wer weiß, was die VEF ist in Deutschland? Da sind wir als Pfingstler auch vertreten. Das sind dann wieder mehr die evangelikalen Gruppen. In der VEF ist es im Moment so, dass wir mitarbeiten an einem Papier. Es ist ein Papier, da geht es um Protestantismus und Kultur. Und dieses Papier wird erarbeitet eigentlich hauptsächlich von der Landeskirche. Aber wir Freikirchen, wir machen da etwas mit. Und dann haben wir da an einem Punkt festgestellt, wo manchmal die Kirchen vielleicht gar nicht mehr so viel zur Kultur zu sagen haben. Ist es okay oder halt es? Soll ich langsamer sprechen oder könnt ihr gut verstehen? wo die vielleicht gar nicht mehr so viel dazu zu sagen haben, ist uns ein ganz wichtiger Gedanke gekommen. Es gab vor ein paar Jahren ein wichtiges Buch, das hat unsere deutsche Gesellschaft ein bisschen beschrieben. Und dieses Buch von Schulze, das war ein Soziologe, das hieß Erlebnisgesellschaft. Ich möchte auch ein bisschen, dass ihr versteht, wenn die Leute in der Gesellschaft an Pfingstler denken, dann denken die sofort, da ist was los. Wenn die an Pfingstler denken, dann meinen manche schon noch, die uns noch nicht so sehr kennen, dass wir vielleicht auch ein bisschen zu enthusiastisch sind. Aber so in den theologischen Gremien sind da manche ganz froh, dass wir da sind, weil wir die Sache ein bisschen aufreißen. Und wir werden da eigentlich ziemlich positiv in der Gesellschaft auch gesehen. Es war in den anderen Ländern wie Amerika zum Beispiel auch so, dass die Pfingstler zuerst von den Soziologen entdeckt wurden, bevor die Theologen da überhaupt groß draufgekommen sind. Und in dem Sinne sind wir da auch entdeckt worden von Schulze, weil einer seiner Doktoranden, Kern, der hat eine Dissertation geschrieben über die Charismatiker und Pfingstler im Frankfurter Raum. Hat jemand von euch Schulze oder Kern gelesen? Zufällig? Okay. Gut. Nun ist es so, Kultur früher, das war etwas, das hat sich im Theater, im Opernhaus und vielleicht an so besonderen Plätzen abgespielt. Aber heute, in der Erlebnisgesellschaft, ist es so, dass man eigentlich auch Kultur in den kleinen Dingen sieht, gerade im Erleben. Entschuldigt, ich komme nachher schon wieder auch zur biblischen Botschaft. Aber ein bisschen so zur Einleitung, dass wir sehen, wo wir stehen hier in Deutschland. Und warum das so wichtig ist, dass David Wilkerson darüber spricht, dass wir ein bisschen leidenschaftliche Christen sind, weil das schlägt in eine ganz wichtige Kerbe auch hier in Deutschland. Es ist also so, dass heute bei der Definition der Frage der Kultur auch darüber gesprochen wird, dass die einfachen Dinge, die Dinge, die man erlebt, die man früher das Triviale nannte, dass das heute sehr wohl auch Kultur sein könnte. Und man hat dann festgestellt, dass gerade die Freikirchen und bei den Freikirchen wieder auch die Pfingstler dieses Erleben am besten umsetzen. Und wir haben uns dann überlegt, da bei diesem Papier über Kultur und Protestantismus, vielleicht müsste man das sogar ein bisschen betonen und auch damit einflechten. Es ist nämlich so in unserer Zeit, wir denken vielleicht über diese Dinge nur von der Perspektive der Gemeindepflanzung und des Gemeindebaus nach, dass wir den Bruder Heibels aus Amerika einladen. Aber wir laden den ein, weil der gewisse Dinge da so rüberbringt, wo die Leute akzeptieren in unserer Zeit, wo die Leute gut finden. Es sind vielleicht sehr einfache Dinge, aber es sind Dinge, die für die Leute interessant sind und für die Leute auch sehr attraktiv sind. Schon vor 10 Jahren wurde in einer wichtigen Arbeit in Harvard zum Beispiel in Amerika betont, dass die für die Gesellschaft eigentlich am attraktivsten sind oder seien, dass es die Pfingstler sind. Okay? Nun hat es sehr viel Positives auf sich und auch in Deutschland sieht man das heute, bis zu dem Ausmaß, dass man sich vielleicht sogar fragt, dass wir besonders geeignet sind als die Kulturträger unserer Zeit, wenn man Kultur so definieren mag. Es ist nur dann auf der anderen Seite auch so, es gab früher mal einen Kulturprotestantismus. Vielleicht habt ihr da davon gehört. Und es ist so eine Sache, die ist schon gut, aber man hat dann doch auch so ein bisschen das Gefühl, dass wenn das Christentum nur noch Kultur ist, dann ist es vielleicht ein bisschen nicht so das Ganze. Und auch heute gibt es Leute, Soziologen und die sich mit der Sache befassen, die sind vielleicht schon geneigt, von einem Kulturpentekostalismus zu sprechen. Und die Frage dabei ist schon auf der einen Seite, mei, sind wir als Pfingstler so akzeptiert, sind wir vielleicht sogar Kulturträger in unserem Land? Aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, die da im Raum steht, ist es vielleicht nur noch Kultur? Ist es vielleicht nur noch Erlebnis? Ist es vielleicht so, dass wir gar nicht mehr so am Herz der Sache sind? Ist Christentum denn Kultur? Ist es denn einfach so, dass man eine gute Zeit hat? Seht ihr die zwei Seiten? Auf der einen Seite ist es wirklich so, wir sind in unserer Zeit sehr von unserer Gesellschaft akzeptiert. Und es hängt damit zusammen, dass wir in einer Erlebnisgesellschaft leben und wir soziologisch für unsere Gesellschaft sehr attraktiv sind. Vielleicht können wir am Schluss auch noch Zeit haben für ein paar Fragen, wenn euch das allzu komisch vorkommt, was ich euch da erzähle. Nun ist es so, so sehen uns die Soziologen. Und das ist vielleicht wichtig, vielleicht auch nicht. Aber die Tatsache, dass Bruder Wilkerson darüber spricht, dass wir leidenschaftliche Christen sein sollen, das ist eigentlich eine Sache, die ganz wichtig ist, auch soziologisch, denn die leidenschaftlichen, die engagierten, die erlebnisfreudigen Christen, die sind sehr beliebt eigentlich in unserem Lande. Manches Mal, wenn man so die Allianztreffen hat, die sind so froh, wenn wir unsere Lobpreisgruppen schicken, weil irgendwie ist es doch ein bisschen anders. Die Karte habe ich schon mal, oder dieses Diagramm habe ich schon mal aufgelegt. Die Soziologen sehen uns so, dass wir eigentlich eine Gruppe sind, wo das Erleben betont wird, die Begeisterung da ist und deshalb sind wir attraktiv. Jetzt die Leute, die uns untersuchen theologisch, die sagen, Pfingstler, ganz einfach, die haben wir schnell im Griff, die predigen einmal die Bekehrung, manche auch die Heiligung, dann haben sie auch diese inspirierte Rede, habt ihr auch schon davon gehört? So inspirierte Rede, das Zungenreden, die Prophetie. Dann die beten auch noch für Heilung und die warten immer noch auf Jesus Christus. So werden wir dargestellt. Und manche von uns, die finden sich da tatsächlich wieder. Manche mehr und manche weniger. Aber so werden wir da eingereiht. Nun ist es so, wir selbst als Pfingstler, wir denken ja eigentlich nicht so sehr theologisch. Wir denken praktisch. Deshalb haben wir manchmal diese fünf Punkte gar nie so gehört. Wir hören dann immer auf unseren Tagungen von dem was? Von dem fünffältigen Dienst. Erinnert ihr euch, habt ihr sicher auch schon mal ein Seminar mitgemacht, der fünffältige Dienst. Aber der fünffältige Dienst hängt ganz eng zusammen wieder mit unserer Theologie. Das ist die Theopraxie, also wie sich das in der Praxis auswirkt. Für die Bekehrung brauchen wir den Evangelisten, für die Heiligung den Lehrer, der das Wort Gottes lehrt, damit die Leute auch heilig leben. Manche junge Leute, die leben nicht nach dem Wort Gottes, weil sie es gar nicht mehr hören und manche Alte auch. Dann haben wir inspirierte Rede, da hilft der Prophet, der Pastor ist da für die Heilung. Da geht es jetzt nicht nur um körperliche Heilung, sondern auch um Heilsein, Shalom, um Heilsein im gesamten Sinne, auch die Seelsorge gehört damit dazu. Und dann die Apostel, die predigen, was das Zeug hält, weil Jesus Christus kommt bald wieder. Das ist die Theopraxie. Und dann gibt es da dazu noch die Theopathie. Es ist eigentlich für uns Pfingstler viel besser, wenn wir uns nicht so sehr theologisch darstellen, sondern einfach ein bisschen von unserer pfingstlichen Spiritualität sprechen, weil das die Sache doch ein bisschen umfassender angeht. Und was ich heute kurz mit euch ansprechen möchte, sind die fünf Punkte der Theopathie. Theopathie, Leidenschaft für Gott. Es ist ganz wichtig, dass wir leidenschaftlich sind. Es hat keinen Wert, wenn wir Evangelisation machen, weil jetzt wieder Sommer ist und jetzt muss wieder das Zelt aufgestellt werden. Und manche Gemeinden machen es 10 Jahre und es sind keine Ergebnisse da. Wir brauchen Leidenschaft, wenn wir Jesus Christus bekennen. Wir brauchen ein bisschen Theopathie, Leidenschaft. Wir brauchen auch das Wort, das dann rüberkommt, leidenschaftlich. Das Gebet, das muss auch ein bisschen durchschlagend sein. Wir brauchen dann auch die leidenschaftliche Diakonie und auch das Fasten ist wichtig. So, ich möchte unter dem Unterpunkt der pfingstlichen Spiritualität, wenn ich da über die Theopathie spreche, diese 5 Punkte ansprechen. Evangelisation, das Wort, das Gebet, die Diakonie, das Helfen und das Fasten. Vielleicht möchte ich aber vorher doch noch kurz was sagen, grundsätzlich zu diesem Konzept. Wer diesen Begriff so ein bisschen geprägt hat, Theologie, Theopraxie, Theopathie war ein Theologe namens Land. Aber ich habe an der Sache ein bisschen weitergebaut. Und ich möchte auch sagen, eigentlich geht es hier nicht so sehr um pfingstliche Spiritualität, sondern um neutestamentliche Spiritualität. Denn im Neuen Testament geht es genau um diese 5 Dinge auch. Aber ich möchte vielleicht doch ein paar Gedanken noch zur Theopathie sagen. Es war nämlich anfänglich so im Christentum, dass unter dem Einfluss der griechischen Philosophie es so wurde, dass nicht mehr das Leidenschaftliche, das Pathos wichtig war, sondern gerade das Umgekehrte, die Apathie. Im Konzil von Chalcedon, da finden wir zum Beispiel den Satz, dass der Glaube an einen leidenden Gott Geschwätz sei. Wer daran glaubt, wird verdammt. Gott wird vorgestellt als der, im Englischen sagt man unmoved mover, jemand, der dasteht wie ein Fels, den niemand eigentlich bewegen kann. Und manches Mal, wenn man die Christen anschaut, kommt es einem schon ein bisschen so vor, die sind nicht arg leidenschaftlich, die sind auch so unbewegt vom Leid dieser Welt. Die sind auch nicht begeistert, die sind so ein bisschen neutral. Wir haben auf diese Art der Theologie auch in Deutschland eine schöne Reaktion gesehen in den 30er Jahren, als der Professor Josua Heschel in seiner Dissertation über die Propheten geschrieben hat im Jahre 37, das ist ein sehr wichtiges Datum, und später auch der Theologe Moltmann. Und er hat darauf hingewiesen, dass das biblische Ideal, insbesondere bei den Propheten, das Mitleiden ist, die Sympathie. Und ach, hätten 1937 nur mehr auf ihn gehört. Das biblische Ideal ist nicht der Mensch, der sich um nichts schert, der Homo apatheticus, sondern der Homo sympatheticus. Es ist der Mensch, der sich wo einbringt, wenn der andere in Not ist, der Sympathie hat. Aber hören wir heute auf Hesche? Vernehmen wir das Leiden Gottes in unserer Welt? Sind wir engagiert als Pfingstler oder apathisch, begeistert oder manchmal geistlos? Sympathie führt zur Bewegung. Und ich denke, wir sind im deutschen Raum noch die, die da vielleicht am meisten bewegt sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir in diese Kerbe schlagen. Denn unser Gott, in den Worten von Fritz Rothschild, ist nicht der unmoved mover, sondern der most moved mover. Gott ist nicht der, der dasteht und unberührt ist, sondern er ist der, der vom Leid der Menschen am meisten bewegt wird und am meisten berührt ist. Aber genug zu der Vorrede. Ich möchte dann einsteigen und möchte diese 5 Punkte kurz durchgehen, möchte sie aber in einem konzentrischen Parallelismus angehen. Das heißt, ich spreche erst über 1 und 5, Evangelisation und Fasten, Wort und Diakonie, und dann der mittlere Aspekt, das Gebet, ist eigentlich das Wichtigste. Im Zentrum steht das Gebet. So, ich steige ein und spreche über Evangelisation. Auf der Bibelschule ist es so, dass wir uns immer rühmen, dass wir viel Theorie auf der einen Seite haben, aber auf der anderen Seite die Studenten alle schon ein bisschen in der Gemeinde mitarbeiten, auch wenn sie sonntags nur hinfahren und da ein bisschen hinsitzen und da zuschauen, was da so abgeht, und manchmal kritisieren sie auch, aber nicht die von EBS, vielleicht von woanders, aber es ist doch so gewesen, dass ich mich dann gefreut habe, dass wir Hilfe bekommen haben aus der Schweiz. Aus der Schweiz kam der Benny und er hat uns gesagt, ja, hört mal her, ihr sitzt da auf der Bibelschule rum, ihr evangelisiert überhaupt nicht mehr. Und ihr seid gar nicht engagiert, die Leute um euch her, die machen euch gar nichts aus. Und ich möchte auch uns hinterfragen als deutsche Pfingstler, sind wir wirklich dran und erzählen den Menschen von Jesus Christus, bekennen wir ihn und erzählen wir ihnen, dass sie ihn annehmen müssen in dieser Zeit, oder ist es uns egal, wie die Menschen da dahin leben? Und ich habe ihn gebeten, dass er kommt und uns vielleicht ein paar Sätze sagt zu dem Anliegen der Evangelisation. Benni, komm du schnell.
Dankeschön. Ja, es war für mich überraschend, vor einer Stunde das zu hören von Paul, dass ich da was sagen darf. Ja, ich muss vielleicht ein wenig ausholen. Ich bin selber, war ich noch am Ende meines Studiums und war so gerade bereit, weiterzumachen und meine Weiterentwicklung zu machen für meine Karriere, wo Gott eines Tages plötzlich spricht, ganz klar während einer Evangelisationsvorbereitung, und sagt: Benji, ich möchte nicht, dass du dich für die Welt investierst, sondern für mein Reich, dass du da weiter studierst. Und ich habe das ganz klar so erlebt, dass ich alles andere auf die Seite legte für mich. Und habe dann gewartet auf Gott. Und er hat dann später, ein Jahr, zwei später, weitergerufen. Ich ging zur OM zusammen mit meiner Frau. Und wir waren dort jetzt ein Jahr in England bei Operation Mobilization. Es ist eine evangelistische Bewegung, aber ich ging auch dorthin und wusste nicht genau, was Gott vorhat. Und dann waren wir dort so 2-3 Monate. Und dann plötzlich ging's los. Das war unglaublich. Eines Abends, ich mag mich erinnern, an einen Gottesdienst, da habe ich die Lieder gesungen, Lobpreis wie auch hier. Und plötzlich trafen mich diese Worte. Und ich dachte: Mensch, was für ein Segen, was für ein Privileg, das ich habe, so Gott zu verehren. Und was mich noch viel mehr traf, war: all die anderen hier draußen, die vorbeilaufen, die haben genauso das Recht, Gott zu kennen. Genauso das Recht, wie ich, ihn zu loben und zu preisen. Und wenn man so zum Beispiel das Heaven's Gates House Flames sieht und einfach sieht, wie die Leute in 2 Richtungen gehen, das hat mich total zerschmettert. Ich war wochenlang, ich konnte nicht mehr loben und preisen während den Gottesdiensten. Ich habe nur geweint. Und ich ging raus, ich bin oft alleine rausgegangen und habe einfach die Leute gesucht. Ich war alleine mit einer Umfrage unterwegs, habe gebetet und habe immer wieder erlebt. Ein Beispiel: eine Frau, ich war in einer Straße, wo Tausende runterkamen in Birmingham, und ich habe gebetet und gesagt: Herr, zeig mir, wer kann ich ansprechen? Und plötzlich sehe ich eine Frau quer durch Dutzende von Leute und versucht sie so abzufangen, kam auf sie zu. Ich fragte sie, ob sie mit mir die Umfrage machen würde über Gott, was sie haltet über Gott. Und die Frau brach in Tränen aus. Ich kam das Wort, kam den Satz gesagt, und sie sagt: Mensch, wieso kommen Sie auf den Sprung, mich anzusprechen? Und ich habe gesagt: Es tut mir leid, mein Gott hat mich zu Ihnen geführt. Und sie hat einfach alles rausgeleert und ich habe mit ihr gebetet und so. Und habe viele solche Erlebnisse machen dürfen. Und ich sage euch eins, es gibt nichts Genialeres, als zu erleben, wie eine Person kommt und total leer ist und den Schritt macht zu Jesus und ich öffne meine Augen und das ist eine andere Person, das ist ein anderer Mensch. Und wir haben das, am Samstag haben wir evangelisiert in Cannstatt, hatten einen evangelistischen Abend, wir wussten auch nicht, wie das rauskommt. Mit unserem Team, wir waren etwa 20 Studenten, Jivko hat den Lobpreis geleitet, alles Junge, wir machen es, wir probieren es mit dem Herrn und es haben sich 7 Junge bekehrt. Ich habe den Aufruf gemacht, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Die kamen vorwärts, ein junger 12-, 13-Jähriger und noch ein zweiter, die haben geweint, die haben das voll geschnallt, die haben das voll mitbekommen. Und die gingen nachher hoch, andere vom Team haben mit denen gebetet. Da kam einer runter nach dem Gottesdienst, ich habe dann abgeschlossen zusammen mit Jivko, kommt runter und sagt, Benji, du musstest das sehen, was dort oben abgeht. Junge Kinder, also so zwischen 10 und 15, die weinend auf den Knien Sünden bekennen und voll den Punkt erwischt haben. Gott, Gott. Ich habe ein Beispiel vom letzten Jahr, das mit dem möchte ich abschließen. Ging Tür zu Tür mit OM, war viel unterwegs, Tür zu Tür, habe viele gute Erlebnisse gemacht und da kommen wir zusammen mit einem großen Koreaner, war ich unterwegs, kamen wir an eine Tür, klopften an. Und er hat immer so laut gebetet, habe ich gesagt, komm, sei ruhig, sonst schicken die uns schon vorher weg. Und wir haben dann für uns innerlich gebetet und da kommt ein Jamaikaner raus an die Tür. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, die meisten kennen Mike Tyson, etwa so in dieser Form, das Format etwa, ein blaues Auge und der liegt los. Der hat mich angeschrien, was wir da suchen und wir sollen verreisen und ich habe noch gar nichts gesagt. Der war so aggressiv. Ich ging zurück, es war eine Mauer hinter mir und ich betete und sagte, Herr, was jetzt? Ich laufen oder was? Und ich habe innerlich echt, ich sah schon die Faust im Gesicht. Und ich habe gebetet und plötzlich sagt mir Gott ganz klar, Benji, sag ihm, dass ich ihn liebe. Und ich habe alles zusammengerissen und sage, Herr, Entschuldigung, Gott liebt sie. Und der Mann kam von 100 auf 0, der hat voll abgeschaltet, ging zurück und hat gesagt, was haben Sie gesagt? Und ich habe gesagt, Gott liebt sie. Er hat mich über die Türschwelle gelassen. Er hat gesagt, als ich über die Türschwelle kam, hat er gesagt, ich habe das noch nie zugelassen, dass jemand zu mir reinkommt, aber ich weiß, ich muss das tun. Wir gingen rein. Wir haben eine halbe Stunde mit dem Mann gesprochen. Der Mann war gerade wieder aus dem Gefängnis. Zum zigsten Mal war er im Gefängnis. Seine Frau ist ihm abgehauen. Seine Tochter mit 15, mit dem zweiten Kind schwanger. Absolute Katastrophe zu Hause. Der hatte absolut keinen Ausweg mehr. Wir haben Hände aufgelegt. Er hat unter Tränen sein Leben Jesus gegeben. Total unmöglich. Absolut unmöglich aus unserer Kraft. Aber wenn Gott kommt, das ist absoluter Hammer. Und ich möchte einfach euch Mut machen. Ich habe das selber erst seit den letzten 2 Jahren erlebe ich das. Und ich möchte weitergehen. Es gibt harte Zeiten. Ich könnte auch Geschichten erzählen, was nicht so toll ist. Aber ich möchte an den positiven Dingen hängen bleiben, weil das gibt mir den Auftrieb. Das gibt mir diese Leidenschaft, Gott zu dienen. Wir müssen nicht, ich verstehe die Hälfte nicht, was Paul sagt heute. Ja, ich bin einfach nicht so gescheit, aber Gott braucht mich auf diese Basis, dank dem Herrn.
Ich freue mich, dass unsere Studenten wirklich heiß sind. Die gehen jedes Wochenende raus und die kommen zurück und die sind begeistert. Und da bekehren sich Leute. Deutschland ist offen, liebe Geschwister. Und ich möchte uns ermutigen, es ist nicht nur für die anderen. Wir dürfen Leute zum Glauben führen. Wir sollten das jede Woche tun. Wer macht mit? Darf ich mal eure Hand sehen? Das ist die Begeisterung, von der die Soziologen sprechen, dass wir die Pfingstler das hätten. So, es ist ganz wichtig, dass wir diese Begeisterung haben, dass wir rausgehen und dass wir sehen, wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Als ich früher Student war, ich bin auch auf der Schule gewesen, da gab es kaum ein Wochenende, wo nicht Leute zum Glauben gekommen sind. Wir waren natürlich ganz besondere, verrückte Leute. Ich weiß noch, ich habe meinen Freund aus England immer auf die Schulter gesetzt, wenn wir rein sind in die Diskothek. Es war so ein schöner Schwarzer und er hat oben in Englisch gepredigt und ich habe unten in Deutsch übersetzt. Aber die haben alle aufgepasst und da haben sich Leute bekehrt. Wir brauchen Theopathie. Als Pfingstler brauchen wir Theopathie. Und wenn wir Menschen sehen, die sich bekehren, dann werden wir noch begeisterter. Hat es jemand schon erlebt? So, wir freuen uns, dass Jesus Menschen verändert. Wir haben den Film neulich gezeigt von Bruder Bonke mit Afrika, wo jemand von den Toten auferweckt wurde. Und da sind zwei dunkle Leute reingekommen, eine Mutter und eine Tochter. Und das war so toll, der Film. Wir haben alle gleich mit runtergenommen und haben unten gebetet. Aber da kommen wir erst nachher hin. Und die haben geweint. Und die haben wirklich erfahren, dass Jesus Christus sie lieb hat. Wir brauchen Leidenschaft für Jesus Christus. Davon spricht David Wilkerson. Und es ist Teil unserer Spiritualität. So werden wir gesehen. Und so wollen wir auch sein. Die Leidenschaft. Und dann geht's gleich weiter. Ich möchte da nicht so viel Zeit mehr wegnehmen und möchte gleich gehen zum Fasten vielleicht. Obwohl, vielleicht doch noch zum Evangelisieren einen kleinen Satz. Es ist mir ganz wichtig auch in der Postmodernen, dass wir, wenn wir mit den Leuten sprechen, dass wir Klartext sprechen, weil in unserer Zeit ist alles so ein bisschen wischiwaschi und kommt zu Jesus und alles wird gut. So ist es nicht. Es ist wichtig, dass wir ihnen sagen, Jesus, er hat dich lieb, aber Jesus ist auch am Kreuz gestorben für dich. Und er hat deine Sünden auf dich genommen und die Sünde, die muss raus. So, ich möchte uns bitten, dass wir da wirklich Klartext sprechen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Und bitte mit Liebe und mit Begeisterung. Wir brauchen Leidenschaft für Gott. Eine andere Sache, wo wir Leidenschaft bekommen, ist Fasten. Wer von euch ist ein leidenschaftlicher Faster? Sehr schön. Unser Chefbruder Erich Schneider, wir haben eine Fastenfreizeit im Frühjahr und eine im Herbst und da kommen die Brüder zusammen und die fasten und die beten. Und es ist ganz wichtig, dass wir fasten in dieser letzten Zeit, denn Jesus Christus kommt bald. Um dieser Sache nochmal Nachdruck zu verleihen, müssen wir fasten. Und sicher, wenn wir fasten, da sind wir ein bisschen müde und vielleicht auch ein bisschen lätschig, so sagen die Schwaben. Aber hinterher ist es so, wir sind da durchgesäubert und wir haben Begeisterung, weil das alte Zeug raus ist. Und liebe Geschwister, noch eine Sache, die ist uns überhaupt nicht mehr geläufig. Theologie, da wissen wir oft viel davon, wie das geht und wann das war und was da gewesen ist. Die ersten Christen haben jede Woche zweimal gefastet. Nicht wie die Pharisäer am Dienstag und am Donnerstag, sondern am Mittwoch und am Freitag. Sicher, manchmal passt es nicht rein in unseren Plan und wir können auch an einem anderen Tag fasten. Aber ich möchte uns ermutigen als Pfingstler, wenn wir mehr Leidenschaft haben wollen, dann sollten wir auch das regelmäßige Fasten üben. Und das gibt uns neue Durchschlagskraft und neue Begeisterung. Und es war eine Sache, die nichts Außergewöhnliches war bei den ersten Christen. Die haben zweimal die Woche gefastet. Das hat genauso dazugehört wie dreimal am Tag beten. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. So ganz wichtig auch das Fasten. Für das Fasten möchte ich plädieren, weil das Fasten, das gibt uns Leidenschaft, wenn wir manchmal nicht durchkommen. Es gab auch schon Situationen in der Seelsorge. Ich weiß, vor einer Fastenfreizeit habe ich mit einem Ehepaar gesprochen und wir sind nicht durchgekommen mit einer Frau zusammen. Und dann war ich auf einer Fastenfreizeit und habe dafür gebetet. Wisst ihr, auch für uns Pastoren, wir können die Gemeinden oft viel besser halten durch Gebet und durch Fasten als durch viel Reden. wobei die Seelsorge sehr wichtig ist. Aber die Durchschlagskraft und das, wo wirklich dann auch greift, wo es durchzieht, das ist Gebet und es ist Fasten. So, ich möchte uns ermutigen, dass wir leidenschaftliche Gläubige sind, dass wir mit Freuden evangelisieren, aber dass wir auch fasten, weil wir wissen, dass Jesus Christus bald wiederkommt und dass wir in der letzten Zeit sind. Und ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Theopathie, noch ein bisschen mehr Begeisterung auch in Deutschland, denn sonst wird vielleicht die Zeit verstreichen und wir werden nicht unser Ziel erreichen. Und deshalb freue ich mich auch so, dass Bruder Wilkerson hier ist und uns da ein bisschen anspornt und auch der Bruder aus Kanada. Das war doch ermutigend heute Morgen. Aber die Frage ist, wie weit werden wir uns einklinken? Wie sehr wird es unser Programm werden? Wie werden wir jetzt beginnen zu evangelisieren? Wie oft werden wir jetzt fasten in unserer wöchentlichen Begegnung mit Gott? So, es ist ganz wichtig, die Evangelisation, es ist wichtig, das Fasten. Dann haben wir auch das Wort. In der Zeit des Neuen Testamentes gab es eigentlich zwei Lesezyklen. Nach einem Lesezyklus hat man die Bibel, das war damals das Erste Testament, in einem beziehungsweise in 3,5 Jahre durchgelesen. Und ich denke, auch für uns wäre es ganz wichtig, dass wir so vielleicht eine Jahresbibel oder irgendwie ein Leseprogramm haben, dass wir die Bibel so einmal im Jahr vielleicht durchlesen. Es ist wichtig, dass wir die Bibel regelmäßig lesen. Es ist wichtig für die Heiligung auch. Manchmal haben Leute ein Problem mit irgendwas und sie kommen nicht drüber hinweg und sie meinen, sie müssen beten und beten und beten. Das Beten ist ganz wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen, weil das Wort Gottes uns auch reinigt. So, ich möchte auch dafür plädieren, dass wir viel mehr Wort Gottes lesen. Und das Wort Gottes, das gibt uns Begeisterung. Das Wort Gottes, das gibt uns Durchschlagskraft. Und das Wort Gottes, das schenkt uns Heiligung. Da gibt es so eine Sache, ich habe ja das schon gesagt, ich freue mich, dass wir so akzeptiert sind in unserer Gesellschaft heute. Aber es gibt dann, meine ich, bisweilen auch Ansätze, die schießen vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus, wenn da einem gesagt wird, dass man den Trinker nur erreicht, wenn man selbst trinkfester sei als er. Also ich halte da nicht viel davon. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass wir für die Leute ein Beispiel sind. Und wir sind für diese Sache in Deutschland auch sehr offen. Man kann auch von diesen gemeinsamen Gesprächen zwischen den Großkirchen und so weiter, man kann darüber denken, was man möchte. Aber eine Sache, wo es eigentlich gescheitert ist, war an dem Konzept, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, Simul Justus et Peccator, das wir in Deutschland haben. Da geht es darum, dass man nach der lutherischen Theologie immer gleichzeitig Justus, also gerecht und Sünder ist. Das heißt, dass so die Bekehrung eine Sache ist, das ist so ein bisschen rechtlich zu sehen. Wir sind da recht gesprochen. Aber dass das eigentlich eine wirkliche Tatsache ist und dass ja auch mal der Zeitpunkt kommen muss, wo wir der Sünde absagen, das ist irgendwie in Deutschland hängen geblieben, weil wir eben auch so eine Theologie haben. Und die Theologie, die formt die Leute. Die meinen, oh, das ist alles in Ordnung. Man muss ja so sein, es ist sogar suspekt, wenn man davon spricht, dass es sowas wie Heiligung gäbe. Habt ihr das auch schon gehört? Aber die Heiligung ist ganz wichtig, denn ohne Heiligung können wir Gott nicht schauen. Und was noch wichtiger ist, ich bin nicht so sehr überzeugt, dass die Methode der Anpassung effektiver sei als vielleicht die Methode des Vorbildes. Ich war früher in einem säkularen Beruf und ich habe da festgestellt, die da mitgeraucht und mitgetrunken haben, wenn die Evangelisationszeit kam und man wollte die einladen zum Zelt, dann haben die gesagt, was wollt ihr denn von uns, so heilig wie ihr sind wir schon lange. Aber die da sich getroffen haben zum Gebet und wo sie gewusst haben, die sind anders, da sind sie gekommen. weil sie gesehen haben, die haben einen anderen Ansatz. Ich sehe da auch in Deutschland sogar ein bisschen eine Gefahr, denn in der Theologie der Erweckung weiß man, dass wenn man zu nahe an der Gesellschaft dran ist, dass man viel weniger Durchschlagskraft hat. Es ist manchmal einfacher, wenn man ein bisschen Abstand hat. Das ist auch der soziologische Grund, warum zum Beispiel die ethnischen Gemeinden oft viel mehr Durchschlagskraft haben. Das war in Amerika so schon viele Jahrzehnte und es kommt auch in Deutschland mehr. Die sind irgendwie noch ein bisschen weg von der Gesellschaft, die machen nicht überall mit, die suchen nicht die Anerkennung und die gründen Gemeinde noch und nöcher. Wir haben auf der Schule Studenten von den Philippinen, unsere deutschen Studenten, die gründen schon mal eine Gemeinde, vielleicht in 100 Jahren, aber die Filipino-Studenten sind hier ein Semester und die haben schon eine Gemeinde gegründet und ich weiß gar nicht, wo die Leute finden. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind oft zu sehr integriert. Es ist manchmal gut, auch wenn man noch ein bisschen Abstand hat und ein bisschen anders ist. Es ist also ganz wichtig, dass wir in unserer Zeit das Wort lehren und dass die Menschen auch noch wissen, Heiligung ist wichtig. Und da geht's nicht nur darum, dass ich jetzt in den Himmel komme, das ist das Allerwichtigste, das stimmt. Aber auch wenn die Menschen sehen, dass Jesus Christus mit uns ein Programm hat, dass wir irgendwie anders sind, das ist auch sehr attraktiv im evangelistischen Sinne. Es gibt neuere soziologische Untersuchungen, die sagen, dass die Zukunft die Frage des Heils ist. Das heißt, Heilsein im Sinne von Gesundheit, Heilsein im Sinne von unseren Emotionen und dass das ein ganz wichtiges Programm der Zukunft werden würde. Und ich denke, das wissen wir schon lange. So lasst uns Begeisterung haben für Evangelisation. Lasst uns Begeisterung haben beim Fasten und das Fasten, das gibt uns auch Begeisterung. Und lasst uns mit Begeisterung das Wort verkündigen, denn die Leute, man hört sie immer wieder, obwohl wir in der Postmoderne leben, sie wollen Werte. Und wir haben die Werte und wir sollten sie begeistert weitergeben. Ihr seid da eigentlich am Cutting Edge, man ist da eigentlich sogar fortschrittlicher als die, die immer so alles noch mitlaufen lassen wollen. Das interessiert die Leute heute nicht mehr so, vor allem die jungen Leute. Wenn die jungen Leute keinen Klartext hören, können wir gleich einpacken. Aber wenn sie hören, Jesus Christus hat Kraft, Jesus Christus macht frei, aber es gibt Prinzipien, dann ziehen sie. Diakonie, da geht's mir darum, dass wir helfen. Es geht um den Shalom, den Frieden, um das Ganzsein, um das Vollkommensein vor Gott. In der Zeit der Anfänge wurde die Volksmission während des Nationalsozialismus verboten wegen illegaler medizinischer Tätigkeiten. Der Dienst von Hermann Zeiss, Paula Gassner, auch Hermann Lauster und anderen Leiter in den Anfängen waren begleitet von Heilungen. Und ich glaube, es ist auch wichtig in unserer Zeit, dass wir schon den Menschen helfen, dass wir Seelsorge haben, aber dass wir auch beten, dass der Herr Heilungen schenkt. Das gehört einfach dazu. Und dann ist noch ein Aspekt der Heilungen, der ist mir ganz wichtig und der wird oft übersehen. Wir übersehen oft, dass wir als Pfingstler eigentlich an einen Tröster glauben sollten. Aber wer tröstet uns? Schwester so und so und Bruder X. Wenn uns einer gegens Schienbein tritt, dann rufen wir die schnell an und dann schimpfen wir aber über den Pastor. Heilung. Ich habe den Studenten früher mal gesagt, ihr müsst täglich so eine Stunde beten, dann könnt ihr gerade so als Christ überleben. Wenn ihr aber im Dienst steht, dann müsst ihr schon, da braucht ihr die zweite Stunde. Weil sonst ist besser, wie David Wilkerson es auch gesagt hat, wenn er gar nicht aufsteht und da groß redet. Weil leere Worte machen, darum geht's nicht beim Evangelium. Aber was oft das Schwierigste ist, ist Dinge, die in uns verletzt sind, aufzuarbeiten. Und da müssen wir manchmal länger beten. Aber liebe Geschwister, wir haben den Tröster. Und wenn wir zu Gott kommen, wenn uns irgendjemand verletzt, dann müssen wir nicht dagegen schlagen. Wir können das vor ihm darlegen und er schenkt uns Trost. Und wisst ihr, was wir da auch dabei lernen? Leidenschaft und Leiden gehört zusammen. Es ist auch ganz wichtig mal, dass man zurückstecken kann. Das ist eine ganz wichtige christliche Übung. Die wird gar nicht mehr groß gepredigt. Ich war viele Jahre Leiter und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin jetzt nur ein Lehrer. Ich lebe so locker und so leicht. Und manches Mal passt mir auch nicht, was mein Chef vielleicht macht. Aber wisst ihr, es ist viel leichter, mal nachzugeben und im zweiten Glied zu stehen, als immer vorne dran und immer eins vorne drauf auf die Nase. Das ist nicht so einfach. Wir meinen manchmal den Leitern, oh, denen geht's so gut, die können tun und machen, was sie wollen. Ist nicht so. Freut euch, wenn ihr im zweiten Glied stehen dürft. Freut euch auch als Pastorin, wenn ihr vorne steht. Es ist gut, jede Position ist gut. Aber es ist einfach so, wenn man nicht vorne dran steht, man muss vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehmen können. Und wir können das mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil er uns heilt, wenn da irgendwas in uns ist, was vielleicht ein bisschen verletzt wurde. Leiden. Und wie viel müssen wir ja in Deutschland leiden, wenn wir an China denken und die anderen Länder, wo die Christen verfolgt werden. Das sollte das beinahe ein Vorrecht sein für uns, wenn es auch mal eine Möglichkeit noch gibt, das Leiden, das gehört auch zur Leidenschaft, einzuüben und zurückzustecken. Aber ich gehe schnell weiter zum Schluss und spreche noch ein bisschen übers Gebet. Also Gebet steht im Zentrum der Theopathie. Wir brauchen das Gebet für die Leidenschaft. Wir brauchen das Gebet für begeistertes Bekennen. Wir brauchen gar nicht rausgehen auf die Straße, wenn wir vorher nicht gebetet haben. Wir werden das Gebet auch brauchen, wenn Leute, die irgendwie gefangen sind in ihren Sünden, bei der Bekehrung durchbeten müssen. Wir brauchen das Gebet für die Evangelisation. Zum Fasten gehört das Gebet auch dazu. Wir brauchen das Gebet in der Heiligung. Es ist ganz wichtig, dass wir andere ertragen, dass wir Unrecht auch mal erleiden können. Es ist auch wichtig, dass wenn wir irgendwo ein Problem haben, dass wir das mal durchbeten. Es ist ja, wie David Wilkerson es gesagt hat, nur eine Sache oft. Aber die sollten wir überwinden. Und dann ist es natürlich auch wichtig, Gebet bei der Heilung. Und deshalb ist es so üblich gewesen zur Zeit des Neuen Testaments, das klingt vielleicht komisch für uns, dass man dreimal täglich betet. So, wenn ihr von dem Daniel lest, dass der dreimal täglich gebetet hat, dann ist das vielleicht etwas Komisches. Aber man hat einfach zur Zeit der Bibel dreimal täglich gebetet. Man hat zweimal die Woche gefastet und dreimal täglich gebetet. Und dieses Gebet ist eigentlich aufgehängt am Tempelgottesdienst, während in Jerusalem der Tempelgottesdienst stattfand und man dort gebetet hat, sind in Galiläa die Leute gestanden, man nannte das vom Hebräischen Lamot, stehen, die Amida, das Stehen und des Mitbetens während der Zeit des Gebets. Man hat dreimal täglich gebetet. Im Islam wurde das einfach übernommen vom Christentum. Das war man so gewohnt, das hat dazugehört. Man weiß es auch noch aus dem Testament, aus gewisser Literatur in der nachbiblischen Zeit, wie der Didache, dass man einfach dreimal täglich betete. Jetzt ist die Frage, dreimal täglich beten. Die Frage habe ich auch schon oft gestellt, warum läuten in Deutschland die Glocken dreimal täglich? Das ist eine Erinnerung an den Tempelgottesdienst. Und da werde ich dann immer an Korea erinnert, als ich bei Yonggi Cho dort war. Ihr wisst ja, damit man dort aufhört zum Beten, wird eine Glocke geläutet, sonst hören die Koreaner nicht auf. Die beten dann eine Stunde ungestreift und dann ertönt die Glocke, dann hören sie auf. Jetzt bei uns, da läuten die Glocken dreimal täglich, aber die Frage ist, wer betet denn? Ja, wir Pfingstler. Ich bin so froh, auf der Schule haben wir jetzt die Möglichkeit, dreimal täglich zu beten. Weil wir haben da Koreaner und wir haben Leute von Uganda und die haben das einfach so drauf. Und da beten nicht so viele mit. In der Gebetsstunde sind meistens nicht so viele. Gibt es irgendwo eine Gemeinde, wo in der Gebetsstunde mehr sind als am Sonntaggottesdienst? Darf ich mal die Hände sehen? Sind sehr selten, da müssten wir mal ein Buch drüber schreiben. Das wäre ein interessantes Phänomen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, jeden Tag im Gebet. Und da ist es mir dann auch ganz wichtig, denn das gehört ja damit rein, in die Sparte von der inspirierten Rede und auch dem Zungenreden und so weiter und der Geistestaufe. Und ich freue mich, da ist ein neues Büchlein raus, das gibt es sicher auch am Büchertisch von Menzies. Das sind eigentlich zwei Theologen, Vater und Sohn, die beschreiben jetzt mal ein bisschen so in theologischen Begriffen auch die Bedeutung der Geistestaufe. Weil manches Mal meinen wir bei uns, das ist gar nicht mehr so wichtig. Aber die Geistestaufe ist ganz wichtig. Und durch die Geistestaufe, da bekommen wir Durchschlagskraft. Und die Leute, die das gar nicht mehr so betonen, die haben da einen Aspekt übersehen. Die Geistestaufe lehrt uns teleologische Theologie. Das heißt, durchbeten. Beten, bis man ans Ziel kommt. Aber das wollen wir ja nicht mehr tun. Aber es ist ganz wichtig, dass wir wieder lernen im Gebet, durchbeten, bis uns Gott etwas geschenkt hat. Und das übt man ein bei der Geistestaufe. Und manche sagen, oh, das ist nicht so wichtig. Und dabei könnte man da so viel lernen. So, ich möchte euch auch wieder ermutigen als Pfingstpastoren. Betont wieder die Geistestaufe. Betont wieder, dass es wichtig ist, dass die Leute durchbeten. Und die charismatische Theologie ist wichtig und die Pfingsttheologie ist wichtig, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der charismatischen und der Pfingsttheologie. Im charismatischen Denken, wo die Geistestaufe identisch ist mit der Bekehrung, wie sie auch im linken Flügel der Reformation ab 1525 gelehrt wurde, da hat man so eine Haltung, dass Gott uns das vielleicht so schenkt als eine Zu- oder Beigabe. Aber nach Lukas ist es ganz anders. Lukas, für ihn war das eine Sache, die war nötig für jeden Gläubigen, damit er das Evangelium effektiv verkündigen kann. Und die Leute um Lukas, die haben 10 Tage gebetet, bis sie das bekommen haben. Wenn jemand sagt, oh, jetzt habe ich schon 3 Minuten gebetet und ich habe immer noch nicht die Geistestaufe empfangen. Lasst mal die Leute 10 Tage beten und dann schauen wir mal, ob sie sie nicht bekommen. Bruder Schneider hat gesagt, das ist der andere Bruder Schneider, der heute Morgen geleitet hat, Bruder Peter Schneider, er war in Afrika. Und er predigt in Ulm genauso wie in Afrika. Aber in Ulm bekehrt sich vielleicht eine Handvoll Leute. In Afrika bekehren sich Hunderte, Tausende. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Ulm und Afrika ist? In Ulm gibt es auch ein paar Leute, die bisweilen beten. In Afrika bei der Evangelisation, da beten sie zu Hunderte, zu Tausende die ganze Woche durch, Tag und Nacht. Das ist die Geistestaufe. Das ist das Empfangen von der Durchschlagskraft, um die es dem Lukas ging. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wieder lernen zu beten, bis wir ein Ziel erreicht haben. Dass wir Gott bitten, dass er uns hilft. Es ist eine Sache zu sagen, ich warte und vielleicht gibt es mir Gott, vielleicht auch nicht. Aber das ist nicht die Theologie des Lukas, nicht die Theologie der Pfingstbewegung. Wir müssen beten, bis wir ans Ziel kommen. Wollen wir das wieder mehr tun in der Zukunft? Ich möchte uns ermutigen, dass uns das wieder ganz wichtig wird, dass wir dass wir hergehen und nicht so sehr auf unsere Programme uns verlassen, sondern dass wir beten bis. Dass der Herr zu uns spricht und sagt, jetzt ist dies dran und jetzt sollen wir jenes tun. Und dass wir uns dann einklinken im Gebet und schon auch im Tun, in der Evangelisation, in der Lehre des Wortes, im Fasten und im Helfen. Aber dass wir dann durchbeten, bis wir das Ziel erreicht haben und dann wieder von Gott hören. Und dann gibt er uns etwas Neues. Ich möchte uns wirklich ermutigen, wir brauchen Leidenschaft für Gott. Wer macht mit? Lasst uns nicht so unberührt da sitzen, sondern wir wollen vorwärts gehen, denn sonst werden wir Deutschland nicht erreichen. So, ich denke, ich habe ein paar Dinge gesagt und betont und ihr versteht jetzt sicher im soziologischen Sinne, dass wir als Pfingstler sicher eine Chance haben, aber dass es auch Gefahren gibt. Ihr versteht vom Prinzip der pentekostalen Spiritualität oder der neutestamentlichen Spiritualität her, wo die Theopathie einzuordnen ist, die Leidenschaft, dass wir Leidenschaft bekommen, wenn wir evangelisieren, wenn wir fasten, wenn wir das Wort Gottes lesen und predigen, wenn wir den Menschen helfen, da kann man auch so was davon lernen. Ich habe eine nette Geschichte gehört, wir ziehen ja jetzt um auf den Kniebiss mit der Bibelschule und da war so ein netter Herr, der hat uns da 2 Millionen Dollar geschenkt, damit wir auch die Bibelschule ein bisschen erweitern können. Und das sind für den kleine Beträge, der gibt jedes Jahr das Zehnfache. Aber er hat dann erzählt, er musste dann mal beim Arbeitsdienst der Gemeinde da einen Rasen mähen und sind gar nicht viele erschienen. Und er hat dann da alleine geschwitzt und gearbeitet. Der hat so seinen eigenen Jet, das ist ein mehrfacher Milliardär, und hat sich schon ein bisschen geärgert. Aber er hat es durchgezogen und am Schluss hat Gott zu ihm geredet und hat ihm gesagt, das hat mir gut gefallen, dass du dich da ein bisschen geschunden hast und ein bisschen geholfen und gearbeitet hast. So deutlich hat er zu ihm noch nie geredet, auch als er 10 Millionen gegeben hat. So alles zu seiner Zeit. Ich möchte dafür plädieren, dass der Herr uns Begeisterung schenkt, dass er uns eine Leidenschaft schenkt, denn Deutschland braucht Jesus. Ich denke, manche von uns, die wollen jetzt gehen, aber vielleicht können wir noch ein bisschen Lobpreis machen und wer da noch ein bisschen beten möchte, bleibt doch hier. Könnt auch mit eurem Nachbarn beten, wenn ihr seht, dass er traurig aussieht. Manche von uns sehen schon ein bisschen traurig aus. Also, aber vielleicht können wir auch aufstehen.
Komm nach Hause.
Jetzt ist die Zeit, wir beten.
Wir kommen her.
Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete. Zeit, wir beten Jesus an. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Oh, komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist und bete. Oh yeah. die Zunge will dich bekennen als Gott. Jeder will sich borgen vor dir. Doch der große Schatz bleibt für die Besten, die jetzt schon mit dir gehen. Jede Zunge will dich bekennen als Gott. Jeder wird sich borgen vor dir. Doch der große Schatz bleibt für die Besten, die jetzt schon mit dir geht. Komm, jetzt ist die Zeit. Komm, jetzt ist die Zeit. Wir beten an vor dir her. Komm, jetzt ist die Zeit. Gib ihm dein Geld. Komm, so wie du bist, und bete an. Komm, so wie du bist, vor deinem Gott. Komm, jede Zunge, oh, jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der große Schatz bleibt für die Besten, die jetzt schon mit